Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, die Lübecker Märtyrer, Glaubenszeugen im Widerstand, ist die Überschrift der heutigen Predigt in der Fastenzeit. Mit Glaubenszeugen im Widerstand, dann müssen wir zurückdenken erst einmal an die schlimme Zeit, in der diese Ereignisse sich abgespielt haben. Manche von den Älteren unter uns werden ihre persönlichen Erinnerungen daran haben. Ich selber bin erst nach dem Krieg geboren, sodass ich es nur aus meiner Wahrnehmung, aus der Nachwirkung sozusagen erzählen kann. Aber es gibt objektive Dinge, an die man denken muss, um zu verstehen, welche Zeit das damals war. Unser Blick geht also zurück in die jüngere deutsche Geschichte. Der Ort, wo das Ganze sich abspielt, ist die Hansestadt Lübeck. Früher war sie mal freie Hansestadt gewesen. Das heißt, sie hatte ihre eigene Landeshoheit, wie wir heute noch die eigene Landeshoheit in den Hansestädten Hamburg und Bremen haben. Aber frei war sie in der damaligen Zeit schon nicht mehr. 1937 hatte Adolf Hitler im sogenannten Groß-Hamburg-Gesetz die Selbstständigkeit Lübecks abgeschafft. Man sagt, es hatte etwas damit zu tun, dass die Lübecker damals ihn in der Zeit vor dem Krieg, vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, nicht in ihre Stadt gelassen hatten. Er kam nur bis Schwartau. Das hat ihn so erzürnt, dass er im Zuge von Veränderungen, die Hamburg betrafen, Lübeck, die freie Hansestadt, aberkannte. Die nationalsozialistische Ideologie übernahm die Macht. Freiheit der freien Hansestadt wurde zur Unfreiheit, um im Bilde zu bleiben, die unfreie Hansestadt Lübeck. Und wir alle wissen, es ist die Zeit, die gekennzeichnet wird durch schlimme Erfahrungen, durch schlimme Begriffe, Konzentrationslager, Judenverfolgung, die Frage des Lebens, unwerten Lebens, die Frage der Aufrüstung, der Auseinandersetzung, denn mit der Zeit zwischen den Weltkriegen, den Wirkungen des Ersten Weltkriegs, eine schlimme Zeit, Arbeitslosigkeit, vieles, was die Menschen durcheinander gebracht hat, eine Zeit, in der man Orientierung suchte und sie meinte finden zu können bei einem Führer, der allen vorangeht. Es ist schwer und auch nicht redlich, aus der Zeit von heute persönliche Schuld zuzusprechen. Man kann nur immer wieder mahnen und erinnern daran, mahnen, dass wir solche Dinge in unserem Land und anderswo nicht zulassen. Ein Blick in die Geschichte. Wenn wir verstehen wollen, Glaubenszeugen im Widerstand, dann müssen wir ja wissen, wogegen haben sie Widerstand geleistet. Die drei katholischen Geistlichen waren ja 1911, 1912 geboren. Das ist die Generation meiner Eltern. Der evangelische Geistliche Stellbrink war die Generation meiner Großeltern. Sie alle waren Kinder ihrer Zeit. Und sie hatten Angst nach den Erfahrungen, die sie gemacht haben, vor Arbeitslosigkeit, vor dem drohenden Schicksal der Kommunisten, die Europa überziehen würden, Bolschewisten, wie man es damals nannte. Sie hatten Angst vor Radikalisierungen, es gab Straßenschlachten, es gab Feindbilder. Es war eine Zeit, die sich niemand zurückwünschen wird. Eine dunkle, eine wirre Zeit, in der es nicht einfach war, einen Standpunkt zu haben, zu entwickeln, zu behalten und für einen Standpunkt, der vom Gewissen geprägt war, auch wirklich einzustehen. Wir denken an die Rolle unserer Kirche in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit. Sie war natürlich auch in diese Auseinandersetzungen hineingestellt. Die Bischöfe der damaligen Zeit waren ja älter als diese Generation. Ich sage nochmal, meine Großelterngeneration. Die Bischöfe stammten, waren geprägt noch aus der Kaiserzeit. Und auch der sicher verdienstvolle Bischof Wilhelm Berning kannte die hierarchischen Strukturen der Kirche natürlich, so wie es damals üblich war. Und es war auch üblich, die hierarchischen Strukturen der Kirche in einer Verbindung, Parallele zu sehen zu den monarchischen Strukturen, die noch in vielen Bewusstsein, im Bewusstsein vieler Menschen vorhanden waren. Man sprach schließlich auch von Kirchenfürsten. Und das war auch der Geist der damaligen Zeit. In der Zeit der Diktatur, in der Zeit der Unterdrückung gab es Bischöfe, wir würden es wahrscheinlich heute kaum anders machen, die für die Kirche einen Überlebensweg suchten. Wie kann unsere Kirche in dieser Diktatur überleben? Bischof Wilhelm Berning von Osnabrück, der ja Bischof war schon in der Kaiserzeit und dann noch bis in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hinein. Bischof Berning gehörte sicher zu denen, die einen solchen Überlebensweg der Kirche gesucht haben. Er war preußischer Staatsrat, das heißt, er übernahm in Abstimmung mit den anderen Bischöfen ein politisches Amt. Er sollte so etwas wie der Sprecher der Bischöfe gegenüber dem Staat werden. Und er hat bitter erfahren müssen, wie wenig der Staat auf dieses Amt gegeben hat. Und es gab auch die anderen natürlich. Der bekannteste war sicher der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, der Löwe von Münster, den man sagen darf, sie haben sich den Mund nicht verbieten lassen. Der Bischof von Münster konnte auch stärker sein, weil er wusste, dass er viele Menschen hinter sich hatte. Die katholische Landbevölkerung, insbesondere auch des Oldenburger Landes, stand hinter ihrem Bischof. Und es ist überliefert, dass die Machthaber des Nationalsozialismus über ihn und seine Wirkung zornig waren. Man nahm sich vor, diese Angelegenheit nach dem erwarteten Endsieg zu regeln. Zur Rolle der Kirche in dieser dunklen Zeit gehören viele, zum Glück viele Priester und Laien, von denen wir auch heute noch wissen, über die wir dankbar sprechen können. Die, die wir in diesen Monaten ganz besonders vor Augen haben und die uns ja auch durch diese drei Fastenpredigten begleiten, sind die Lübecker Geistlichen, die drei katholischen und der evangelische. Man muss sagen, der evangelische Pastor Stellbrink nahm eine ziemlich einsame Haltung ein. Er hatte nicht viele, die seinen Weg verstanden und begleiteten. Und unsere drei katholischen Geistlichen, hatten sie viele Wegbegleiter? Das letztlich zu beurteilen, vermag ich als Nachgeborener nicht zu sagen. Wir wissen nur positiv, dass sie als junge Priester sich im Gewissen verpflichtet sahen, ihnen anvertraute Menschen auf den Irrweg der damaligen Machthaber hinzuweisen. Und wir können und müssen sagen, Dabei spielten sie buchstäblich mit ihrem Leben. Ich frage mich, ob sie wussten, dass es sie den Kopf kosten konnte. Sie haben es jedenfalls in Kauf genommen. Sie haben nach ihrer Verhaftung nichts widerrufen von dem, was sie getan hatten, nichts kleingeredet, keine Ausflüchte gesucht. Sicher haben sie, wie es wohl jeder von uns getan hätte, gehofft, dass das Urteil anders ausgeht. Aber sie waren gewissermaßen die Kleinen, die man schon mal hat und an denen man ein Exempel statuiert, das den Großen zu denken geben soll. Wie kam es eigentlich zu der Verhaftung und der Anklage? Oder anders gesagt, worin bestand denn der Widerstand der Kapläne? Wie haben sie denn konkret widerstanden? Der Dechant hat zu Anfang der Messe ein kurzes Zeugnis vorgelesen von Stefan Fürtner, der heute ein alter Mann ist und noch unter uns weilt und der damals eben als junger Mann dabei war, auch mit verhaftet wurde. Und er hat an vielerlei Stellen sehr nachvollziehbare, sehr lebendige Schilderungen der damaligen Zeit gegeben. Und ich möchte Ihnen auch gerne ein kurzes Stück vorlesen aus dem, wie er beschreibt, wie es eigentlich zu der Verhaftung gekommen ist und worin denn eigentlich der Widerstand bestanden hat. Und Sie werden spüren, dass wir aus heutiger Sicht sagen, ja, durfte man denn sein Gewissen nicht wirklich auch befragen? Fürtner schreibt, was die Kapläne betrifft, hatte ich zu Johannes Prassig eine engere Beziehung. Zu ihm war ich im Herbst 1941 mehrfach gegangen, zur Abendmesse, zu Beichtgesprächen, zur Kommunion. Ich machte damals im Rahmen meiner Ausbildung als Sanitätssoldat ein Praktikum im Rotkreuzkrankenhaus Lübeck. Mich bedrängten in dieser Zeit erhebliche Fragen. Ich hatte 16-jährig am Polenfeldzug in einer Danziger Rotkreuzkompanie als Sanitätssoldat teilgenommen. SS-Einheiten oder deren Sicherheitsdienste waren der Wehrmacht auf dem Fuß gefolgt. Nur Informationsfetzen drangen über deren Maßnahmen zu uns, meist als unbestätigte Gerüchte. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden polnische Familien im ehemaligen Korridor massenhaft umgesiedelt. Erschießungen sollten vorgenommen worden sein. Ich selbst hatte vor dem Krankenhaus in Gedingen, von uns als Kriegslazarett bezeichnet, Bedrückendes erlebt. Einer unserer Vorgesetzten verweigerte einer jungen Polin den Zugang zu ihrem sterbenden Mann, einem schwer verwundeten polnischen Oberleutnant. Soll er doch verrecken, wir werden euch unter Menschen schon kleinkriegen. So lautete seine zynische Beschimpfung. Beim Einmarsch in Russland hatte meine Einheit, eine Vorausabteilung in der Ukraine, einen Befehl zur Gefangenenerschießung erhalten. Wir verweigerten uns mit Erfolg, die Gefangenen blieben am Leben und wurden abgeführt. Aber was hätten wir tun sollen, wenn die Divisionsführung auf ihren Befehl beharrt hätte? Und wie stand es mit den umlaufenden Gerüchten, dass geisteskranke oder anderweitig behinderte Menschen in der Heimat umgebracht würden? Gab es das Deutschland, an das wir glaubten und für das wir draußen an der Front unser Leben einsetzten, so überhaupt nicht mehr? Ich hatte nie Sympathien zu den Nationalsozialisten entwickelt, aber Deutschland, das war für mich, meine Familie und Freunde ein großes Identifikationssymbol. Diese und ähnliche Fragen bedrängten. Sie offen oder gar öffentlich zu diskutieren, war inzwischen unmöglich geworden. In vertrauten kirchlichen Kreisen konnten wir das Gespräch darüber jedoch noch wagen. So habe ich meine Kirche damals erlebt, als letzten Zufluchtsort des freien Wortes, des gemeinsamen Suchens in Treu und Glauben, der offenen, zuverlässigen Hilfsbereitschaft, des Gebetes um Frieden für alle. Mit der Bitte um eine ruhige Aussprache wandte ich mich an Prasek. Komm doch zu mir, sagte er, es gibt mehrere, die wie du reden wollen und ähnliche Fragen haben. Ich ging. Es waren wenige da, vielleicht 4, 5, allenfalls 8. Wir hatten alle in Praseks Arbeitszimmer Platz. Die Atmosphäre war herzlich, entspannt und bot zugleich die von mir erhoffte Deutlichkeit. Wir konnten offen reden, so meinten wir jedenfalls. Die Gespräche befestigten meine Auffassung, dass die nationalsozialistische Staatsführung immer mehr schweres Unrecht auf sich lud. Dann noch ein kurzes Stück beschreibt er, wie ein Spitzel in diesen Kreis kommt. Ich für meinen Teil lebte im eigenen Staatswesen immer noch mit viel Gutgläubigkeit. Dazu gehörte, dass ich mich in dem kleinen Gesprächskreis von Kaplan Prasek relativ sicher fühlte. Ich konnte mir kaum denken, dass die Gestapo bis hierhin aktiv werden würde. Aber diese Krake des Polizeistaats hatte ihre Fühler längst dorthin ausgestreckt. Ein Obergefreiter der Luftwaffe mit einem ausgesprochenen Biedermann-Gesicht saß mit in der Runde. Er hieß Hans Lührs und gab vor, konvertieren zu wollen. Das brachte ihm einige aufmerksame Zuwendung von uns ein, nicht zuletzt von Prasek. In Wirklichkeit war er der auf den Kaplan angesetzte Spitzel. Zwischendurch ging er öfter auf die Toilette, dort notierte er sich wortwörtlich unsere Gesprächsbeiträge und gab sie der Gestapo weiter. Liebe Schwestern und Brüder, Mut gehört in schweren Zeiten dazu, wenn man solche Dinge tun will, wenn man seinem Gewissen folgen will, wenn man einen Weg sucht, der gegangen werden muss. Zum Widerstand der Geistlichen, für den ich dieses Beispiel jetzt erwähnt habe, gehört auch der Mut der Menschen, ganz einfache Menschen, die den Weg der Verhafteten begleitet haben. Da ist die Haushälterin Fräulein Johanna Rechtin. Sie durfte einmal in der Woche ins Gefängnis gehen, um die Gefangenen mit Wäsche zu versorgen. Sie schmuggelte Hostien und Messwein ein. Ein Salzstreuer war für Prasek der Kelch und ein Taschentuch war das Altartuch. Bischof Berning hatte als Ersatz für die verhafteten Kapläne einen weiteren Kaplan nach Lübeck geschickt, Kaplan Westhold. Er ging auf die Straße vor das Gefängnis, auf ein Zeichen hin, gab er ihnen die Absolution. Im Herbst 1942 waren die Lübecker Geistlichen mit anderen zu Arbeiten in der Stadt eingesetzt. Die Toilettenbude grenzte an ein Grundstück eines Bekannten der Familie Erdmann, auch Herr Erdmann war ja dabei. Es gelang auf diese Weise den Angehörigen, den Inhaftierten, Obst, Brot und im Brot Hostien zu schmuggeln. Die Lübecker Geistlichen im Widerstand. Es sind eigentlich aus heutiger Sicht Dinge, die kein großer Umsturzversuch waren. Aber die Tyrannei duldet keinen Widerspruch. Und das können wir sicher durch die Tyranneien auch der Gegenwart hindurch weiterverfolgen. Wenn ein bekannter Künstler in China seit Sonntag verhaftet ist und man nicht weiß, wo er ist, oder der Friedensnobelpreisträger dort, und das auch, meine ich, Zeichen dafür, die Tyrannei, die Diktatur duldet keinen Widerspruch. An der DDR haben wir gesehen, dass sich letztendlich solcher Widerspruch nicht unterdrücken lässt. Ich möchte gerne etwas sagen noch über das Urteil der Zeitgenossen über den Widerstand nach dem Krieg, nach dem Ende der Schreckensherrschaft. Und es spiegelt sich sicher auch etwas wider von dem, was in der damaligen Zeit selbst die Leute gedacht haben. Man darf wohl sagen, dass der Dechant Bültel damals dort in Lübeck und auch der Bischof Berning, andere mit ihm, sicher gedacht haben, hätten die drei sich doch etwas klüger verhalten. Es gibt auch einen Zeitzeugen der damaligen Zeit, der in der Befragung zur Seligsprechung das auch aus heutiger Sicht noch gesagt hat. War das klug, was sie gemacht haben? Ich habe noch viele von der Priestergeneration gekannt. Die meisten sind ja, fast alle sind inzwischen verstorben. Mein damaliger Propst in Lübeck, wo ich Kaplan war, 79 bis 83, gehörte auch zu diesem Jahrgang und hatte die drei auch gut gekannt. In dieser ganzen Priestergeneration gab es immer sehr viel Zurückhaltung. Ich kann das verstehen, weil das Schicksal, das Verhalten und das Schicksal der Lübecker Kapläne ist natürlich immer auch eine Herausforderung an die gleiche Generation. Man kann sich immer fragen, warum haben die das so gemacht, warum habe ich das so gemacht? Mir steht das nicht zu und überhaupt, ich habe überhaupt nicht die Idee, darüber irgendein Urteil abzugeben. Ich habe nur festgestellt, dass es so ist. Und diese Zurückhaltung führte auch dazu, dass zu den Lebzeiten der meisten Zeitzeugen an eine Seligsprechung gar nicht zu denken war. Das ist eben erst dann gekommen, als sozusagen die letzten Zeugen noch gerade da sind und noch gerade diese Brücke in die Gegenwart schlagen können. Es braucht offensichtlich immer einen Abstand der Zeit. Vielen Laien, Familien auch, die in der Gemeinde in Lübeck waren, war die Frage einer Seligsprechung sehr gegenwärtig. Sie haben sich sehr darum bemüht. Ich selber habe das damals eigentlich für unmöglich gehalten. Und ich muss sagen, viele, die inzwischen verstorben sind von den Laien, hätten es gerne erlebt. Und vielleicht haben sie auf ihre Weise aus der Ewigkeit mitgeholfen, dass es jetzt geschieht. Das Schicksal der Lübecker Geistlichen im Widerstand war immer auch eine Herausforderung an die Zeitgenossen. Und es ist eine Herausforderung auch an die Gegenwart, worüber wir in einer Woche uns noch intensiver Gedanken machen wollen. Die Kirche als Ganze hat sich in der damaligen Zeit sehr vorsichtig verhalten. Sie war, würden wir wohl heute sagen, realpolitisch eingestellt. Sie suchte zu retten, was zu retten war. Sie kämpfte um Kreuze in den Schulen, aber andere dunkle Flecken der damaligen Zeit waren weniger, wahrscheinlich schon im Bewusstsein, aber nicht öffentlich. Wenn ich diese Zeiten und das Schicksal und den Mut, den Widerstand der Lübecker, die für manche und viele, zum Glück viele andere auch stehen, wenn ich das bedenke, dann meine ich, dass wir sagen dürfen, in der Not schenkt Gott seine Kraft. Die Lübecker Geistlichen, das gilt sicher auch für Pastor Stellbring, sie waren aus Überzeugung Priester, Pastoren, waren die, die für die Menschen sich bestellt und gesandt wussten, das Evangelium zu verkünden und dann vor allem natürlich, was jeder Verkündigung vorausgeht, selbst zu leben. Sie waren jung, sie hatten die Begeisterung des Anfangs und sie waren von der Verantwortung vor Gott, die sie hatten, überzeugt und sie wollten sich nicht verbiegen lassen. Sicher hatten sie auch Angst um ihr Leben. Aber im Laufe der Haftzeit und im Prozess und in der dann folgenden inneren Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod gewannen sie eine neue innere Freiheit. Im Widerstand schenkt Gott, in der Not schenkt Gott seine Kraft. Dafür gibt es bewegende Zeugnisse. Am markantesten ist der Eintrag auf der ersten Seite des Neuen Testamentes von Johannes Prassek: Wer sterben kann, wer will den zwingen? Wer sterben kann, über den hat niemand Macht. Und Lange schreibt am Hinrichtungstag: Heute ist die große Heimkehr ins Vaterhaus, da sollte ich nicht froh und voller Spannung sein. Und Müller schreibt nach seiner Verurteilung: Sit nomen Domini benedictum, heute wurde ich zum Tode verurteilt. Der Name des Herrn sei gepriesen. In der Lesung des heutigen Tages, Zufall, dass die Texte so kommen, wird erzählt, dass das Volk Israel fremden Göttern, dem goldenen Kalb, anhängt. Und Mose tritt für sie ein. Mir kommt es so vor, als wäre das genau diese Szene. Die Menschen hängen dem goldenen Kalb an. Und in der Rolle des Moses sind es hier, in diesem Fall die Lübecker Geistlichen, die für das Volk eintreten und sterben, damit wir heute sagen können, es gab auch Menschen, die haben sich nicht verbiegen lassen. Sie hatten einen starken Glauben, der ihnen Kraft gab, sich in ihr Schicksal zu fügen. Ihr Glaube war stärker als die Macht des verbrecherischen Staates. Die Kraft zum Widerstand bekamen sie aus diesem unerschütterlichen Glauben. Wir können stolz sein, in den Fußstapfen dieser Männer zu gehen, und Gott möge uns helfen, dass wir für unsere Zeit die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Amen.